Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
Sina Deutsch
und wollen gemeinsam mit euch heute in die Köpfe dieses Sadistenpaares eintauchen. Lutz K. und seine Frau Monika haben zwei junge Mädchen bis zum Tod gequält. Aus Liebe zu ihrem Mann habe die Ehefrau in das Verbrechen eingewilligt. Solche abartigen Vorstellungen von der Realität unterscheiden Menschen von Mördern.
Ihre Opfer sind zwei Mädchen, beide 16 Jahre alt, Yvonne und Jasmin. Sie feiern in einer Disco, verbringen einen schönen Abend, aber auf dem Nachhauseweg beginnt das Grauen. Die beiden werden verschleppt und eine ganze Nacht lang gequält. Sie sterben schließlich an einer Überdosis Chloroform. Die Polizei findet ihre Leichen zwei Tage später in einem Wald rund 50 Kilometer von Limburg entfernt. Die nackten Körper zeigen Spuren von Folter, Hämatome, Einstiche, Schnittverletzungen, Schwellungen, Unterblutungen. Der oder die Täter haben die Mädchen lange sexuell gequält. Die beiden sind in einem wirklich grauenvollen Zustand.
Ja, und die Spurenlage beweist eigentlich schon, dass wir es mit einem oder mehreren sadistischen Tätern zu tun haben. Ein Sadist ist ein Mensch, der im Quälen des Opfers, im Verletzen des Opfers, in der hemmungslosen Beherrschung des Opfers seine Lust sucht.
Der Anblick der Leichen ist natürlich ein Schock für alle, also nicht nur für die Polizisten. Es ist auch tatsächlich so, dass der Vater von Jasmin sie in der Leichenhalle so zu sehen bekommt, wie sie aus dem Wald rausgeholt wurde. Also wir haben damals mit ihm gedreht und er hat erzählt, eben er hat sie erst gar nicht erkannt und dann war sie tatsächlich dieser ganze, die an der Leiche Laub und Dreck, also einfach die Reste, Spuren des Liegens im Wald, sagt auch die, das sind solche Bilder, wenn man die eigene Tochter so gesehen hat, das vergisst man das ganze Leben nicht mehr. Und schlimm natürlich auch, der Fall wird nämlich auch tatsächlich zum Cold Case. Es gibt 6 Jahre keine Spur, bis das LKA Wiesbaden den Doppelmord wieder aufrollt.
Ja, das ist manchmal so, dass man lange braucht, aber der Vorteil ist, dass der Mord nicht verjährt, bleibt es immer auf dem Schirm halt. Zumindest beim LKA und erst Jahre später, 6 Jahre später, wird der Fall wieder aufgenommen. Und dabei ist dem LKA bei der Durchsicht von Lichtbildern vom Tatort aufgefallen, dass die beiden Mädchen wohl in einem Kofferraum eines PKWs transportiert worden sind. Deswegen waren sie auch so miteinander verklemmt. Also wenn man sie in den Kofferraum legt und die Leichenstarre einsetzt, ist das natürlich irgendwo, die löst sich zwar wieder nach etlichen Stunden, aber trotzdem waren sie so miteinander verknotet. Und zwischen den beiden Mädchen klemmte eine Tennissocke. Nicht mit der Tennissocke, mit der das Mädchen in die Diskothek gegangen ist.
Ja, und auch, auch ein Mörder würde jetzt nicht unbedingt mit Tennissocken, nee, es war tatsächlich so, was er meint ist, diese Tennissocke, sie hatte keine an, sondern zwischen den Leichen klemmte eine Tennissocke und sie haben sich gedacht, die Ermittler, in der keiner geht mit Tennissocken in die Diskothek. Ja, heute vielleicht schon, aber damals eben nicht. Aber es ist auch gut, dass sie so gedacht haben, weil sie haben eben daraus gefolgert, dass es sich um eine Täterspur handeln könnte. Und dann mussten 1111 Männer, die irgendwie mit dem Fall in Verbindung standen, eine Speichelprobe abgeben. Weil den Experten vom LKA ist es tatsächlich gelungen, aus Schweißanhaftungen von dieser Tennissocke, die zwischen den Mädchen klemmte, Genmaterial zu isolieren. Und dann gab es einen Treffer. Und das war Lutz K. Ein Mann, geboren in der DDR, wurde nach einem Fluchtversuch inhaftiert und von der Bundesrepublik freigekauft. Aber er hat es nicht alleine getan. Wie sich herausstellt, war seine Frau Monika an der Tat beteiligt. Also es handelt sich um ein Sadistenpaar.
Ja, aber sie ist selber Mutter von drei Kindern. Und dass sie ihm hörig gewesen ist und ohne Murren und Knurren mitgemacht hat oder sogar aus pervertierter Liebe, also das bezweifle ich. Ich glaube eher, das sind zwei Menschen zusammengekommen, die sich in jeder Sekunde im Klaren darüber waren, was sie da tun.
Ja, es handelt sich tatsächlich um Sexsadisten, wenn man das so, kann man das so sagen? Ist das ein Terminus?
Ja, gut, das sind Sadisten, die sich vorwiegend halt eben auch, sexueller Praktiken bedienen. Also, es sind jedenfalls psychisch gestörte Menschen, die aus purer Lust am Quälen Menschen Schmerzen zufügen, also zur eigenen Befriedigung anderen Schmerzen zufügen. Und während also die beiden Mädchen in der Disco tanzen gehen, Lutz und Monika K. mit dem Auto nachts auf die Jagd nach Opfern. Und gegen 3 Uhr morgens entdecken sie Jasmin und Yvonne, locken sie in ihr Auto und betäuben sie mit Chloroform. Das Paar bringt die wehrlos gemachten Mädchen in die Wohnung und die beiden gemeinsam missbrauchen die 16-jährigen Mädchen stundenlang, malträtieren sie mit Vakuumpumpen, mit Messern und ähnlichen Instrumenten. Die Mädchen sind zwar etwas betäubt, aber sie leben. Letztendlich sterben sie an einer Überdosis Chloroform, weil die Täter offenbar immer öfter ihnen irgendwie Chloroform vor die Nase und damit zum Einatmen.
Das kennt man ja, das hatten wir auch hier schon mal, ne? dass Täter gar nicht wollen, dass sie so lange betäubt sind, sondern dass das auch genau irgendwie auch so der Kick ist. Ne?
Ja,
sie wachen dann wieder auf und werden
immer
wieder...
immer so ein bisschen in so einer leichten Sedierung halten, sodass sie wehrlos sind, aber dass man schon noch mitkriegt, dass sie Schmerzen haben und Schmerzen aushalten müssen und so, das ist so eine... Wobei dieses Halbbetäuben ist ja noch so etwas, mit dem man nochmal seine... Macht auch demonstriert auf der anderen Seite. Das Opfer ist nicht ganz willenlos, aber es ist noch da. Ähnlich wie wir das heute bei Menschen haben, die etwas in das Getränk tun in Diskotheken. Das
ist ja auch K.O.-Tropfen.
K.O.-Tropfen, also wo man zwar keine Erinnerung mehr so richtig hat, aber wo man trotzdem noch irgendwie so weit dabei ist, dass der Täter noch Spaß dran hat. Also jemand willenlos zu haben und dem wehrlos vor allem auch zu machen und dann damit zu machen, was man will. Das ist schon auch eine sehr sadistische Note dabei. Und anschließend haben sie halt die Mädchen in die Familienbadewanne gelegt. Das muss man sich mal so überlegen. Ja. Um Spuren zu verwischen. Dann haben sie anschließend in den Kofferraum des Autos transportiert. Und dabei haben sie halt eben eine Socke übersehen.
Gott sei Dank.
Und dann sind sie wieder mit dem Auto unterwegs gewesen und fahren halt eben in einen Wald 50 Kilometer entfernt in der Nähe von Wetzlar. Und da werfen sie die Leichen hinter Baumstämme und decken sie ein bisschen mit Laub und Ästen zu, also ein bisschen wie man Abfall im Wald Müll entsorgt.
Ja.
Und es gibt halt Täter, das muss man wissen, die können sich am ehesten oder am liebsten an Betäubten, an willenlosen Opfern vergehen, die sich halt nicht mehr wehren können, die also völlig ausgeliefert sind, wo man sich sicher sein kann, dass der Wille sozusagen gebrochen ist durch diese, sag ich mal, durch diese narkoseartige betäubende Wirkung vom Chloroform. Und wo halt eben aber das Bewusstsein, ja, das ist weg. Sie sind bewusstlos, aber sie zeigen ja noch alle Reaktionen auf Schmerzen und auf Schmerzreize. Das geht ja nicht weg unter der Betäubung mit Chloroform. Und das ist natürlich die maximale Beherrschung eines Opfers und auch irgendwie darauf gerichtet, dann am Ende halt diese Menschen zu vernichten.
Schauen wir uns diese Frau mal näher an. Also sie hat eigentlich früher eine ganz normale Ehe geführt. Also Lutz K. ist ihr zweiter Ehemann. Mit dem ersten Ehemann hat sie eine normale Ehe geführt, geheiratet, drei Kinder zur Welt gebracht. Der Mann sagt auch, also er hätte nie damit gerechnet, dass in irgendeiner Weise so etwas an so etwas beteiligt sein könnte, dass sie davon wusste, dass sie mitgemacht hat. Also er hat an ihr nie so sadistische Züge festgestellt. Vielleicht ist das ja tatsächlich dann das Zusammentreffen mit jemandem, der so ähnlich tickt, dass sich das so entwickelt, ne? Dass jahrelang irgendwie sich solche Vorlieben entwickeln. Und man sich dann traut, mit diesem Partner die dunkelsten Fantasien wahr werden zu lassen? Was meinst du?
Ja, es gehören immer zwei dazu. Also wenn man gemeinsam, ist ein Unterschied, ob man gemeinsam sich Hardcore-Pornos anguckt, ob man über Praktiken redet oder Praktiken ausprobiert erstmal, die man sich mit einem langjährigen Ehemann gar nicht mehr trauen würde, das nochmal überhaupt anzusprechen. Aber es ist offenbar etwas, was irgendwann mal sie beherrscht hat, was irgendwann mal bei ihr in ihrer Fantasie war. Da war es ja auch erstmal gut aufgehoben. Aber was natürlich dann, nachdem die Ehe vorbei war und sie den passenden Partner gefunden hatte, der wohl empfänglicher dafür war oder eben auch darauf stand, halt eben auch endlich ausgelebt wurde und ausgelebt werden durfte. Und ich nehme mal an, am Anfang haben die erstmal sich so langsam irgendwo ihre sadomasochistischen Neigungen auch irgendwo erzählt. Dann hat man etwas ausprobiert, der eine dem anderen irgendwie, um ihn halt eben aufzugeilen, die nächsten Fantasien erzählt und die nächsten Vorschläge gemacht, die man halt mal ausprobiert hat und haben sich so immer mehr gegenseitig hochgefahren, wie so ein schneller Brüter hochgefahren in ihren Fantasien und wenn zwei lange Stunden des Tages über nichts anderes nachdenken als über die nächsten sadistischen Handlungen, die nächsten perversen Praktiken. Und offenbar war es dann irgendwann mal nicht mehr gut genug, dass sie die miteinander ausgelebt haben, sondern irgendwann kam halt die Idee, weil irgendwann ist auch das ausgereizt. Ja, und dann war die nächste Idee halt jetzt mal, sich Mädchen dazu zu holen, die das alles noch nicht kannten, die halt eben auch, wo es um totale Beherrschung geht, nicht nur um so eine einvernehmliche Geschichte, sondern um eine Geschichte, wo halt eben wo das Einvernehmen keine Rolle mehr spielt.
Es ist aber auch so, also die Ich sagte ja schon, sie hat drei Kinder, die wohnen auch bei ihr und dem Stiefvater quasi. Und tatsächlich ist es so, dass die eine Stieftochter auch gesagt hat, dass sie sexuell missbraucht wurde, mehrfach von Lutz K. und die Mutter zugeschaut hat. Also sie hat ihrem leiblichen Vater davon erzählt, der hat Lutz K. auch angezeigt, aber die Ermittlungen wurden dann eingestellt, weil es keine Beweise gab. Also dieser Alltag dieses Ehepaars war schon die ganze Zeit irgendwie so, ne? Hat man sich so angestachelt, so erregt, so. Es war
es war offenbar auch jede Grenze gefallen, ja, muss man sagen. Also wenn die Mutter dabei zuschaut, wie die eigene Tochter von einem Stiefvater also missbraucht wird, das ist natürlich etwas, dass man da keine Beweise gefunden hat, weil man kann sich vorstellen, wie so ein Kind, wie soll, wenn es noch nicht mal die Mutter gibt, die sagt, sie hat recht, sondern wenn man es als Fantasie eines Mädchens abtut, also wie furchtbar ist das, wenn man sich dann so allein gelassen fühlt, dann ist man ja doppelt missbraucht.
Und dieses Mädchen erinnert sich auch noch gut an den Tag nach der Nacht, in der ihre Mutter und ihr Stiefvater die beiden Mädchen, Jasmin und Yvonne, töteten. Also sie waren am Wochenende nicht da, weil ihr Vater, ihr leiblicher Vater hatte Geburtstag und die hatten die Kinder besucht und sind dann Sonntagabend wiedergekommen und es ist ihnen gar nichts aufgefallen. Es war nichts anders als sonst. Dabei muss man sich mal vorstellen, dass im Schlafzimmer der Eltern zwei Tote liegen, die grausam zugerichtet sind, dass in ihrer Badewanne, in ihrem Familienbad das Blut abgewaschen wurde und diese Kinder, diese ahnungslosen Kinder haben einen ganzen Tag mit den Leichen unter einem Dach verbracht.
Ja. Ich glaube, das war so ein ganz spezieller Kick auch für das Täterpaar, weil sie wussten, da oben liegen jetzt die Leichen, also quasi in ihrem Schlafzimmer noch. Das waren ja wie Trophäen. Sie konnten ja ohne Probleme ihre alltäglichen Verrichtungen machen. Sie konnten sich um die Kinder kümmern, das Auto waschen und so weiter. Und dann geht man eben wieder hoch und kann sich mit dem getöteten Mädchen beschäftigen. Es ist so ein bisschen, als würde man ein aufgeschlagenes Pornoheft da liegen haben.
Naja, dank der Tennissocke werden die beiden verhaftet und stehen dann auch vor Gericht, wobei Lutz K. Zuerst sehr lange Zeit bestritt, in irgendeinem Zusammenhang mit den beiden Mädchen gestanden zu haben. Es ist ja, war ja auch eine Zufallsbekanntschaft, eine fatale. Er hat dann eingeräumt nach einiger Zeit, ja, ich bin es gewesen. Allerdings hat das dann so hingestellt, dass es ein Unfall war, dass die Opfer Yvonne und Jasmin aus Versehen gestorben sind und die sexuellen Misshandlungen eine falsche Fährte waren. Also er sagte tatsächlich, Zitat, ich habe gedacht, dass ich es aussehen lasse wie ein Sexualverbrechen, damit die Bullen in diese Richtung gehen.
Na gut, da hat er sich was zurechtgelegt, gar keine Frage. Also was solche Leute im Prozess sagen oder was sie vor der Polizei sagen und was wahr ist, das klafft ja häufig weit auseinander. Und er ist ein skrupelloser Mensch, der halt eben auch immer versucht hat, auch, sag ich mal, psychisch zu manipulieren und Menschen zu missbrauchen. Da liegen solche Entschuldigungen nicht fern, aber es überrascht trotzdem, zu welchem Zynismus letztendlich dieser Mann noch dann in der Lage ist. Und das zeigt ja nochmal, dass er nicht in der Lage ist, sowas Ähnliches wie Emotionen zu zeigen, sogar jetzt, wo im Endeffekt die Täterschaft bewiesen ist. Ich glaube, die beiden wussten zu jedem Zeitpunkt, was sie tun und warum sie es tun. Und sowas als Unfall zu bezeichnen, das ist zynisch und ist eine Unverschämtheit eigentlich. Aber von so einem Täter ist nichts anderes zu erwarten. Also irgendwie ein letzter Versuch, also die niedrigen Beweggründe in der Tat nochmal irgendwie in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Wobei er natürlich auch doof ist, weil jeder Rechtsmediziner natürlich schon fein unterscheiden kann, ob solche Verletzungen prä- oder postmortal eingetreten sind.
Ja, vor allem sind die ihm ja auch eingefallen, die Verletzungen. Also das wüsste ja jemand sonst gar nicht, dass man da mit einer Vakuumpumpe irgendwas machen kann.
Ja,
also,
das waren ja offenbar gezielte, mehrere Stunden dauernde sexuelle Praktiken mit schweren Verletzungsfolgen. Und da,
das kann man nicht faken.
Das konnte er zwar sagen, aber das hat ihm ja keine Sekunde lang irgendjemand geglaubt.
Nee. Selbstverständlich hat ihm niemand geglaubt. Und die Staatsanwältin hat gesagt in ihrem Plädoyer, er habe seine Lust über das Recht an Leben gestellt. Und dementsprechend ist dann auch das Urteil ausgefallen. Monika K. hat lebenslang bekommen. Ihr Mann wurde als vermindert schuldfähig eingestuft, er der Haupttäter, und zu 15 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt. Wie sieht es denn aus? Kann er wieder rauskommen?
Ja, also er hat, man sagt, das Vorausvollzug heißt, wir schicken ihn erstmal 15 Jahre ins Gefängnis, das ist ja schon mal eine lange Zeit. Und anschließend nehmen wir in eine forensisch-psychiatrische Klinik, also eine hochgesicherte Klinik für psychisch kranke Straftäter. Da wird er untergebracht. Und da ich davon ausgehe, diese schwere pervertierte Störung, ist ja Perversion, Sadismus, da kommt ja einiges zusammen, die das sicher nicht behandeln, da gehe ich von aus, dass er halt dort bis zu seinem Lebensende verbringen wird. Offenbar gab es wohl Argumente dafür, ihn dann für vermindert schuldfähig zu halten, weil es natürlich auch eine schwere krankhafte Persönlichkeitsstörung ist. Und das ist ja immer so die Entscheidung. Mhm. Also wer zeigt psychiatrische, psychisch relevante Erkrankungen und wer war immer in jedem Augenblick der Tat voll schuldfähig. Und so erklärt sich das Urteil. Und das ist natürlich nochmal ein Verweis darauf, dass sie, die Mittäterin oder die Täterin, halt immer wusste, was sie tat, während er sozusagen einer von krankem Sexualtrieb, von Sadismus getriebener Mensch gewesen ist und der ja keine von nichts Respekt hatte. Also die Stieftochter angegangen ist, missbraucht hat, dann halt eben halt diese Geschichten. Aber es ist natürlich schon so, dass die Initialzündung für das Ganze ja möglicherweise von der Frau ausgegangen.
Das ist ja oft schwierig, ne? Diese Dynamik bei solchen Paaren zu analysieren. Ist ja zum Beispiel auch, wenn man sich anschaut, kennen wir ja mehrere, zum Beispiel Höxter ja auch. Ja, ne?
Ja. Auch das so sah ja auch erst so aus, als wäre er der, der alles angetrieben hat und dann plötzlich während des Verfahrens und der Ermittlung kippte das Ganze. Und man merkt, nein, die Frau ist diejenige, die es halt eben doch über weite Strecken angetrieben hat, weil sie sich gedacht hat, okay, jetzt ist auch für mich schöner, ich muss das alles nicht alleine, das kann ich eh nicht bedienen, also dann sollen doch andere kommen. Aber sie hatte dann auch hat das auch zur Befriedigung ihrer Lust gemacht. Sie hat es nicht gemacht, weil sie das Opfer gewesen wäre, was sich gefügt hätte oder in Hörigkeit, sondern sie hat die Initiative mit ergriffen. Und ich meine, sie saß immer mit dem Mann abends im Auto, wenn die unterwegs gewesen sind, und haben Ausschau gehalten nach den beiden Opfern. Und das ist schon ein ganz entscheidender Tatbeitrag. Und so kommt das Urteil halt eben auch zustande. Im Ergebnis ist es gleich, sie wird lebenslang im Knast bleiben und er wird halt eben nach 15 Jahren für den Rest seines Lebens in einer Psychiatrie untergebracht werden. Das macht man manchmal so, dass man sagt, Vorwegvollzug. Normalerweise ist es ja schwer immer zu begreifen, dass man sagt, also gut, erst 15 Jahre ins Gefängnis und dann quasi zu einer Behandlung 15 Jahre später erst in die Psychiatrie. Weil wenn er krank ist, ist ja so die Denke, dann wäre es ja besser, wir behandeln ihn gleich von Anfang an. Aber da das Verbrechen sehr grausam ist und dass man, und wenn man sagt, jetzt, dann, wenn das Gericht sagt, egal, er geht erstmal für 15 Jahre in ein Gefängnis und dann, wenn er noch 15 Jahre älter geworden ist und vielleicht gebrechlicher geworden ist und vielleicht in der Persönlichkeit nachgereift ist und wenn er schon mal durchs Gefängnis beeindruckt und empfindlich bestraft wurde, dann, ja, dann soll es halt eben mal probiert werden, ob man da noch durch Behandlung irgendwie den noch in die Spur kriegen kann. Ich glaube da nicht daran. Ich glaube nicht daran.
Also dieses Verbrechen war ja schon auch Gott sei Dank außergewöhnlich in seiner Grausamkeit. So, ne? Also es ist schwer vorstellbar, dass jemand, der so etwas macht, stundenlang, und wäre nicht gefasst worden, weiß man ja auch nicht, ob sie dann noch mehr Mädchen entführt hätten quasi. Ne? Hätte ja auch ein Serientäter werden können, wie zum Beispiel Michel Fourniret, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben. Ja, eben.
Auch diese fatale Kombination, wenn eine Frau mit einem Mann gemeinsam anfängt, irgendwie solche Fantasien irgendwo auszuleben und die dann irgendwann nicht mehr reichen und dann geht es immer weiter und immer weiter und wir können nur froh sein, dass das nicht häufiger passiert, sondern dass also solche, sagen wir so, jeder für sich alleine genommen, ist schon eher ein seltener Fall, und wenn sowas zusammenkommt, dann gibt es halt eben oftmals kein Zurück. Aber
also man kann sagen, die beiden sind tatsächlich ein Paar, das in seiner sexuellen, sadistischen Störung vereint ist.
Ja, Sina, ich danke dir.
Danke dir, Joe.
Wir sehen uns und hören uns dann wieder in 14 Tagen. Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite Im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle alles rund um das Thema True Crime.